Hallo zusammen, mein Name ist Paul Furst. Ich begrüße Sie heute gemeinsam mit meinem Kollegen Professor Joachim Schiffers zu einer weiteren Ausgabe unseres im Sommer 2025 gestarteten BDO-Podcast All Ears on Tax – Insights by BDO. In unserem Podcast informieren wir in regelmäßigen Abständen zu steuerlich wichtigen Themen für Familienunternehmen, vermögende Privatpersonen und Family Office. Unser heutiges Thema lautet ganz einfach die Familienholding. Die Familienholding ist eine in der Praxis der Familienunternehmen häufig anzutreffende Gestaltung. Die Nutzung einer Familienholding erfolgt in der Praxis aus ganz verschiedenen Gründen. Sehr oft spielen natürlich steuerliche Aspekte eine Rolle, aber vorherrschend sind eigentlich andere Themen, über die wir heute gerne mit Ihnen sprechen wollen. Im folgenden Beitrag geben wir Ihnen daher einen Überblick über die wesentlichen Vor- und Nachteile einer Familienholding sowie die dabei zu beachtenden steuerrechtlichen, zivilrechtlichen und gesellschaftsrechtlichen Rahmenbedingungen. Bevor wir nun in das Thema einsteigen oder tief abtauchen, möchte ich gerne meinen Mitstreiter vorstellen, den lieben Professor Joachim Schiffers. Professor Dr. Joachim Schiffers ist Wirtschaftsprüfer und Steuerberater. Er berät seit mehr als 25 Jahren insbesondere Familienunternehmen in Fragen der laufenden Ertragsbesteuerung und der Steuerbilanzierung sowie in Fragen der steuerlichen Strukturierung. Er ist neben der Beratungstätigkeit bei BDO Honorarprofessor an der RWTH Aachen und publiziert regelmäßig auf dem Gebiet der Ertragssteuern und des Steuerbilanzrechts.
Ja, die Begrüßung und Einleitung hat gesprochen mein Kollege Herr Paul Furst. Auch er ist eben Wirtschaftsprüfer und Steuerberater und das auch seit mehreren Jahrzehnten langjährige Erfahrung und insbesondere nun Erfahrung in der steuerlichen Beratung von nationalen und internationalen Unternehmen. Und der Fokus liegt in der Tat auf der Betreuung von Familienunternehmen und eben auch der Begleitung von Umstrukturierungen in allen Gestaltungsvarianten. Und insoweit möchten wir Ihnen heute unsere Praxiserfahrungen eben mitteilen über das Thema Familienholding, wie man diese Familienholding sinnvoll einsetzen kann, welche Vor- und Nachteile es gibt und möchten Ihnen darüber einen Überblick geben.
Ja. Danke, Joachim. Nochmal herzlich willkommen heute zu unserer Folge. Kommen wir daher zum Einstieg mal zu einer sehr einfachen Frage. Nein, ich glaube schon eine sehr komplexe Frage, nämlich, was sind eigentlich die Motive für den Einsatz einer Familienholding aus deiner Erfahrung heraus?
Ja, ich möchte aber vorweg vielleicht auch den Begriff zunächst mal ein bisschen abgrenzen, denn der Begriff Holding, der wird ja ganz in vielen Schattierungen verwendet, in ganz unterschiedlichen Varianten. Wir sprechen ja speziell heute über den Begriff der Familienholding. So, und was versteht man unter einer solchen Familienholding? Und das ist im Grunde eine rechtliche Einheit, die durch zwei Merkmale gekennzeichnet ist. Zum einen sind Gesellschafter dieser Familienholding ausschließlich oder nahezu ausschließlich Mitglieder einer oder mehrerer Familien. So, und auf der anderen Seite, Gegenstand dieser Familienholding ist eben das Halten und Verwalten von Vermögen dieser Familien. Insbesondere eben auch in Form von Unternehmensbeteiligung. Das heißt, wir haben auf beiden Seiten eben diese Verknüpfung zur Familie. Das ist das besondere Merkmal dieser Familienholding. So, und wenn wir uns anschauen, welche Funktion eine solche Familienholding erfüllen soll, dann gibt es da im Grunde mehrere Funktionen. Zunächst mal sind diese mehreren Funktionen gekennzeichnet durch diese beiden Ebenen, die ich gerade gekennzeichnet habe. So, da ist auf der einen Seite kann eine solche Familienholding eben dienen der Bündelung verschiedener Aktivitäten einer Familie. Wenn das unternehmerische Engagement in verschiedenen rechtlichen Einheiten organisiert ist, mehrere Einheiten umfasst, dann müssen wir das im Grunde bündeln, um das vernünftig führen zu können. Dann dient diese Familienholding eben der Führung dieser unternehmerischen Beteiligung, der Leitung dieser unternehmerischen Beteiligung. Das ist dann in der Regel ausgestaltet als Managementholding. Also insoweit erreichen wir dann eine einheitliche Steuerung und einheitliche Bereitstellung der Zentralfunktionen, die wir brauchen in dieser Unternehmensgruppe. Das ist die eine Seite. So, die andere Seite ist aber die Gesellschafterseite. Denn insoweit dient die Familienholding der Bündelung der Gesellschafter. Insbesondere dann, wenn die Anzahl der Gesellschafter ein gewisses Maß überschreitet oder die Gesellschafterinteressen differieren, aufgrund verschiedener Altersgruppen, aufgrund verschiedener Interessen an dem Unternehmen, dann muss eine ganz klare Trennung zwischen dem unternehmerischen Bereich und dem Bereich der Gesellschaft erfolgen. Es muss eine Bündelung der Interessen der Gesellschaft erfolgen. Und das kann in dieser Holding sichergestellt werden, damit wir hier dann die Ziele der Gesellschafter insoweit bündeln in dieser Holding gegenüber dem unternehmerischen Bereich. Und das ist insbesondere natürlich dann auch von Interesse, wenn auch noch ein fremder Dritter an diesem unternehmerischen Verbund beteiligt ist. Dann muss die Familie insoweit mit einer Stimme sprechen und das geht über diese Familienholding. So, und darüber hinaus haben wir nicht selten auch die Situation, die insbesondere auch bei schon lange bestehenden Familiengesellschaften der Fall ist, dass wir verschiedene Familienstämme ausgebildet haben. So, und dann haben wir in vielen Fällen dann die Interessen der einzelnen Familienstämme dann nochmal gebündelt in einer Familienstammholding. Das heißt insoweit dann eine andere Funktion, nämlich die Funktion, dass der Familienstamm mit seinen verschiedenen Mitgliedern seine Interessen in einer eigenen Holding bündelt. So, und das kann dann noch weitergehen, indem gegebenenfalls eine gesellschafterindividuelle Holdinggesellschaft begründet wird, um insoweit die Interessen hier dann gegenüber den unternehmerischen Engagements bündeln zu können. Das heißt, wir sehen, die Familienholding ist ein Instrument, das sowohl die Interessen der Familienseite berücksichtigt, als auch die Interessen der unternehmerischen Seite, damit beide Interessen insoweit bestmöglich erreicht werden können. Das ist im Kern das, was wir hier sehen.
Ja, vielen Dank für die gute Einführung oder die guten Überlegungen zu den verschiedenen Hintergrundfunktionen einer Familienholding oder was sind eigentlich die Treiber für das Aufsetzen einer Familienholding. Vielleicht um das ganze Bild hier nochmal rund zu machen, das ist eben kein Entweder-Oder, sondern wichtig ist, glaube ich, für die Unternehmenspraxis, Beratungspraxis mitzunehmen, dass es eben auch sehr häufig um die ideale Kombination dieser verschiedenen Funktionen und Überlegungen geht, ja, weil ja, wir sprechen hier bewusst von dem Thema Familienholding, das ist ein Thema für Familienunternehmen und Familienunternehmen zeichnen sich darüber aus, das ist ihr wesentlicher Punkt, dass sie sowas haben wie einen Generationenvertrag. Das Ganze entwickelt sich über mehrere Generationen. Die Herausforderungen und Anforderungen und Überlegungen werden andere. Und da muss man eben genau das, die entsprechenden idealen Kombinationen aus diesen verschiedenen Überlegungen finden, das so zusammenzubauen. Einfach das mal auch an einem Beispiel zu verdeutlichen, ist das, was man sehr, sehr häufig sieht, das Thema, und dann fragt man sich, warum macht man das denn so kompliziert? Ja, das Thema sogenannter doppelstöckiger Holdingstruktur, manchmal sieht man das ja, da wird einem vielleicht beim ersten Draufschauen auf so eine Gruppenstruktur manchmal ein bisschen schwindelig. Ja, da gibt es Holding 1, Holding 2 und was sonst noch alles. Vielleicht einfach auch da mal ein wenig zur Aufklärung beizutragen. So ist es eben so, dass es eben verschiedene Überlegungen geht. Ne, nehmen wir genau mal das Beispiel der Doppelholding-Struktur. Was wir sehr, sehr häufig sehen, sehr nahe an den eigentlichen operativen Gesellschaften, das ist so die typische Zwischengesellschaft, das ist die Kapitalgesellschaft, die sehr, sehr häufig als vorgeschobene Holding genutzt wird. Ganz simpel, da sind eigentlich vorrangig steuerliche Gründe, spielen da eine große Rolle, nämlich das Thema Gewinne im Unternehmen zu behalten. Also das ist ja das vorrangige Ziel der Familienunternehmen. Langfristigkeit, und Langfristigkeit heißt aus sich heraus investieren, langfristig zu investieren, langfristig gebunden bleiben. Und das heißt eben Geld auch im Unternehmen zu behalten. Das tut man am besten, wenn man da mit der bis dato mit der Kapitalgesellschaft arbeitet. Dann befindet man sich im Körperschaftssteuerregime. Man hat eben eine, ich will nicht sagen niedrige, sondern eben eine sinnvolle Steuerbelastung, die es erlaubt, eben auch aus dem, was übrig bleibt, sinnvoll zu investieren. Also deswegen häufig die Kapitalgesellschaft, darunter die entsprechenden operativen Gesellschaften. So, und dann sieht man sehr, sehr häufig eben oben an der Spitze dann doch die Personengesellschaft. Einmal historisch, weil, ich glaube, da verrate ich nichts Neues, die bevorzugte Rechtsform im Bereich der Familienunternehmen war historisch immer die Personengesellschaft. Wir kommen gleich auch nochmal genau dazu, warum, welche Rechtsform. So, heute ist die einmal weiterhin oben an der Spitze, deswegen, weil sie eben die ursprüngliche Verbindung mit den Gesellschaftern ist. Man möchte das, man ist auch manchmal auch historisch gezwungen, das entsprechend fortzuführen. Es gibt aber eben auch da außer historischen Zwängen auch weitere Überlegungen, die man konkret benennen kann, die auch mal dann eben auch mal einem wenig die Augen öffnen, eben einem klar machen, warum, dass das auch sinnvoll ist, dass es so ist. Der eine wichtige Punkt ist, das mag man jetzt als einen steuerlichen Grund in den Vordergrund stellen, aber ich glaube, es ist einfach ein Zeichen davon, dass die Welt internationaler geworden ist, dass sich immer auch die deutsche Familienunternehmen der Internationalität öffnen und die nächste Generation tatsächlich auch ein wenig flexibler geworden ist und sich ja im positiven Sinne auch neue Eindrücke in der Welt holt. Dafür gibt es die Personengesellschaft ganz oben. Viele wissen, was ich meine, das Thema der geschäftsleitenden Holding, nämlich ein Anknüpfungspunkt für steuerliche Zwecke hier in Deutschland, damit eben die Gesellschafter sich in der Welt frei bewegen können, sich Impulse holen können, die sie dann eben auch mitbringen nach Deutschland, mit für ihr Unternehmen. Dafür finden wir sehr häufig oben die Personengesellschaftsholding. Und dann haben wir darunter eben, wie gesagt, die Kapitalgesellschaft, wo wir das operative Geschäft bündeln und schaffen auch mit der Kapitalgesellschaft eine gewisse Abschottung im Hinblick auf steuerliche Problematiken gegenüber den Gesellschaftern. So, das ist eben der Grund für diese typischen Doppelholdingstrukturen. Und jetzt gehen wir da noch ein wenig mehr ins Detail, nämlich wenn man sowas aufsetzt, beziehungsweise wenn man sowas über die Jahre entwickelt, dann ist es wichtig, dass man das steuerrechtliche, zivilrechtliche, gesellschaftsrechtliche Umfeld oder die Rahmenbedingungen dabei beachtet. Und das möchten wir gerne jetzt mit Ihnen etwas mehr konkret tun. Dazu wieder übergebe ich wieder an meinen lieben Kollegen Joachim Schiffers. Joachim, bitte.
Ja, in der Tat haben wir ja gesehen, dass die Familienholding im Grunde zwei wesentliche Funktionen erfüllen muss. Und sie muss einmal das Unternehmensvermögen halten, aber auf der anderen Seite die Interessen der Familie abbilden. So, Kernziel der Familienholding ist der Erhalt des Familienunternehmens. Denn, das muss man klar sehen, ein solches Familienunternehmen, das in der Regel ja eine relativ große Dimension umfasst, das kann nur getragen werden von der Familie insgesamt. Das heißt, falls die Familie insoweit von den Interessen in Bezug auf das Unternehmen auseinanderfallen würde, dann wäre auch das Unternehmen in Gefahr. Das muss zwingend vermieden werden. Andererseits müssen die individuellen Interessen der Gesellschafter insoweit abgebildet werden. So, und da muss man in erster Linie mal auf die Instrumente des Gesellschaftsrechts schauen. Und das ist in der Tat ganz wichtig und insoweit auch ganz wichtig für die Beratung, weil wir da viele Instrumente haben, um die verschiedenen Aspekte unterzubringen. Das betrifft beispielhaft genannt einmal die Bündelung von Stimmrechten, in dem sich mehrere zusammenschließen können. Im Gesellschaftsvertrag kann das abgebildet werden. Aber andererseits auch die Einschränkung von Mitwirkungsrechten, die wir oftmals brauchen, denn ein solches Unternehmen, ein solcher Unternehmensverbund, der kann nur sinnvoll geführt werden, wenn da auch die unternehmerischen Entscheidungen aus Sicht des Unternehmens getroffen werden können. Insoweit müssen einzelne Mitwirkungsrechte gegebenenfalls eingeschränkt werden bzw. gebündelt werden. Andererseits gibt es manche Gesellschafter, die wollen individuelle Rechte absichern. Auch das können wir über das Gesellschaftsrecht abbilden, unter Umständen noch sinnvoll abbilden, eben dann, wenn das ein Gesellschafter ist, der eben prägend für das Unternehmen ist und den wir auch in besonderer Weise eben berücksichtigen müssen. Andererseits ist ein ganz wichtiger Aspekt, dass die Übertragbarkeit der Beteiligung an dem Familienunternehmen geregelt wird. Das muss in der Regel begrenzt werden, damit wir eben das Unternehmen im Verbund der Familie erhalten können. In der Praxis brauchen wir oftmals Regelungen zur Gewinnverteilung. Und zwar muss die Gewinnverteilung oftmals disquotal geregelt werden, weil wir da oft verschiedene Interessen der Gesellschafter haben. Das müssen wir berücksichtigen und auch da bietet das Gesellschaftsrecht uns die entsprechenden Möglichkeiten, dass wir das abbilden können. Und zum anderen brauchen wir oftmals einen fachlichen Rat, eine fachliche Bündelung der Interessen der Familie. Und das geschieht oftmals dann mittels der Errichtung eines Beirates, wo eben die unterschiedlichen Zielsetzungen gebündelt werden können, aber auch fachlicher Rat dann als geholt werden kann. Also wir hier ein Beratungsgremium für die Familie hier einrichten können, um die Interessen der Familie bestmöglich erfüllen zu können. Also wir sehen hier, das Gesellschaftsrecht, das bietet hier Instrumente, damit wir diesen Familienkonzern hier punktgenau die Interessen, die da sind, abbilden können. Und das ist ganz wichtig, dass wir da in die ganz individuelle Beratung hineingehen im konkreten Fall. Da haben wir viele Instrumente, die wir hier einsetzen können. Und das sind im Grunde gesellschaftsrechtliche Aspekte, die wir hier sehen.
Ja, kommen wir nun zu der Wahl. Was ist die geeignete Rechtsform? Joachim, du hast es ja sehr eindrücklich beschrieben, für was für Herausforderungen man gestellt wird, wenn man sich mit der Frage beschäftigt, wie gestalte ich denn meine Familienholding oder Gesellschaft idealtypisch aus? Große Frage ist eigentlich, was ist die geeignete Rechtsform, in der ich das alles abbilden kann? Ich glaube, da gibt es nicht die perfekte Rechtsform, was es zu berücksichtigen geht. Und ich glaube, das war der Grund in der Vergangenheit, warum wir in der Vergangenheit die Entscheidung immer zugunsten der, oder sehr häufig zugunsten der Personengesellschaft ausgefallen ist. Das Gesellschaftsrecht der Personengesellschaften bietet halt einfach die deutlich höhere Flexibilität. Ja. Es gibt eigentlich nichts, was man nicht in einem Gesellschaftsvertrag der Personengesellschaft vereinbaren kann. Das ist, glaube ich, einer der wesentlichen Gründe, warum wir sehr häufig die Personengesellschaft in der Spitze von Familienunternehmen sehen. Daneben sicherlich gab es auch historisch steuerliche Gründe. Darüber sprechen wir aber dann gleich nochmal etwas mehr im Detail. Ich glaube, wenn wir nochmal zum Thema Rechtsform bei der Personengesellschaft bleiben, vielleicht noch ein, zwei kurze Punkte, die es immer zu berücksichtigen gilt oder die man vielleicht einfach im Hinterkopf bewahren sollte. Das ist einmal oder das eine andere wichtige Thema bei der Personengesellschaft ist die deutlich geringere Publizität. Was meine ich damit? Das, was im Handelsregister zu veröffentlichen ist. Das eine Thema, ganz wichtig, der Gesellschaftsvertrag ist nicht im Handelsregister zu veröffentlichen. Schon mal, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Bei der GmbH zum Beispiel ist das anders oder auch bei der AG. So, und darüber hinaus sind auch im Handelsregister lediglich zu veröffentlichen, wer Gesellschafter ist, aber eben nicht in welcher Größenordnung. Es sind nur Dinge zu veröffentlichen, wer gerade eben die Gesellschaft zu vertreten hat. Also es gibt einen deutlich geringeren Umfang an Öffentlichkeit bei der Personengesellschaft. Anders ist das bei der Kapitalgesellschaft. Da sind wir in einer Rechtsform unterwegs, egal ob es jetzt nun die GmbH ist, die etwas weniger formell ist, oder die AG, die da deutlich formeller ist. Hier gibt es deutlich klarere, nicht disponible gesellschaftsrechtliche Anforderungen. Trotzdem oder vielleicht auch gerade deswegen sehen wir jetzt zunehmend die Kapitalgesellschaft, die nicht nur gegenüber der Personengesellschaft aufholt, sondern sie überholt sie, weil es eben führt, das Verhältnis unter den Gesellschaftern vielleicht doch manchmal auch nicht ganz verkehrt ist, wenn es da klare Rahmenbedingungen gibt. Ich denke, also unserer Beobachtung heraus ist das auch einer der Gründe, warum die Kapitalgesellschaft da aufholt. So, dann darf man nicht ganz vergessen, wir sind Steuerberater. Auch die steuerlichen Rahmenbedingungen sind vielleicht aktuell vielleicht etwas positiver für die Kapitalgesellschaft als bei der Personengesellschaft. So, vielleicht letzter Punkt zum Thema Kapitalgesellschaft. Eine Beobachtung aus der Praxis, über die wir nachher nochmal auch an anderer Stelle intensiver sprechen möchten. Das ist die ISE, eine Rechtsform, die man nicht sofort mit dem Thema Mittelstand und Familienunternehmen in Verbindung bringt. Aber heutzutage ist sie die für mich aus der Beobachtung eine neue vorherrschende Rechtsform. Sicherlich ein wichtiger Grund ist hier das Thema der Mitbestimmung, der unternehmerischen Mitbestimmung. Wie gesagt, dazu mehr am Ende oder anschließend. Ein anderer Punkt ist, dass hier die Governance-Struktur mit zwei möglichen Governance-Modellen sehr attraktiv sein kann für Familienunternehmen. Ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum sie hier zunimmt. So, und dann schauen wir nochmal auf zwei besondere Rechtsformen, die wir gerade bei Familienunternehmen sehen. Das eine ist die KGaA, eine Kombination aus der Personengesellschaft und der Aktiengesellschaft. Wir sprechen nämlich über die Komplementärgesellschaft auf Aktien. Und hier müssen wir sehen, was ist das Besondere an der KGaA? Aus der Personengesellschaft haben wir den Komplementär. Historisch war das immer eine natürliche Person als Vorteilhafter. Wir sehen aktuell, ist es auch in der Regel eine Kapitalgesellschaft, entweder eine AG oder eine GmbH. Der Komplementär ist derjenige, der das Sagen hat, der allein Entscheidende. Das ist der Grund, warum auch diese Rechtsform gewählt wird, nämlich die Bündelung der Entscheidungskompetenz in dem Komplementär. Und dann gibt es eben die Kommanditaktionäre. Das sind die Gesellschafter, die vorrangig eben mit Kapital beteiligt sind, mit der Zielsetzung, hier vielleicht Einkünfte zu generieren, aber die eigentlichen unternehmerischen Entscheidungen und auch strategischen Überscheidungen werden hier ganz bewusst dem Komplementär überlassen. Sehr häufig, wie gesagt, dann in einer Rechtsform einer AG mit einem Vorstand etc. Das ist eine sehr häufige Rechtsform bei größeren Familienunternehmen und nicht ganz neu, aber auch auf dem Vormarsch für die ganz, ganz großen Familienunternehmen. Das ist die sogenannte Stiftung und Co-KG. Das ist keine hybride Rechtsform, sondern im Kern ist es die Komplementär oder die Kommanditgesellschaft. Und den Komplementär, den übernimmt hier die Stiftung. Und die Idee dabei ist im Kern mit der Stiftung einen langfristigen Anker zu haben, der die Interessen der Familie auch über die Generationen fortsetzt, während über die eigentlichen Kommanditisten, die dann über die Generationen von einer Generation auf die nächste weitergegeben werden, hier eben die Beteiligung der Familie selbst fortgesetzt werden kann. So, das ein kleiner Überblick über die möglichen Rechtsformen für Familienunternehmen. Kommen wir zum nächsten wichtigen Aspekt, den man nicht ganz außer Acht lassen darf, die Besteuerung.
Joachim, ja, bitte. Wir haben in der Tat gesehen, dass die Frage der Ausgestaltung der Familienholding, also insbesondere die Wahl der Rechtsform, in erster Linie am Gesellschaftsrecht hängt. Das Gesellschaftsrecht ist in erster Linie da entscheidend, wie wir diese Holding ausgestalten von der Rechtsform. Nur müssen wir auch sehen, das deutsche Steuerrecht kennt ja keine Unternehmensbesteuerung an sich, sondern das deutsche die Besteuerung der Unternehmen in Deutschland knüpft an die Rechtsform des Unternehmens an. Insoweit bestimmt die Rechtsform, die wir bei der Familienholding wählen, eben auch die steuerlichen Folgen. Und das ist eine zunehmende Bedeutung erlangt dieser Punkt, weil wir diese beiden Besteuerungssysteme, die wir kennen, einmal die transparente Besteuerung der Personengesellschaften und auf der anderen Seite die Besteuerung der Kapitalgesellschaften. Diese beiden Besteuerungssysteme entwickeln sich immer weiter auseinander. Und das zeigt sich auch aktuell in der politischen Entwicklung. Wir müssen insoweit das Steuersatzniveau der Unternehmen absenken, um international insoweit ein konkurrenzfähiges Steuersystem bieten zu können. Und da knüpft man an bei der Besteuerung der Kapitalgesellschaften. Wir sehen, dass aktuell der Körperschaftsteuersatz, der im Moment 15% beträgt, der die Kapitalgesellschaften trifft, der ist abgesenkt worden gesetzlich auf perspektivisch 10%. Das erfolgt jetzt in Schritten in den nächsten Jahren. Aber parallel das Besteuerungsrecht der Personengesellschaften, der transparent besteuerten Personengesellschaften, das ist insoweit konstant geblieben. Das heißt, insoweit öffnet sich die Schere zur Kapitalgesellschaft weiter. Die Kapitalgesellschaft wird tendenziell vorteilhafter. So, und das gilt insbesondere vor dem Hintergrund, dass solche Familienunternehmen sich in erster Linie finanzieren durch Selbstfinanzierung. Das heißt, ein Großteil der Gewinne wird im Unternehmen belassen, um das Unternehmen nach vorne zu bringen, um das Unternehmen zu finanzieren. So, und diese Gewinntesorierung, die wird jetzt in diesen beiden Besteuerungssystemen, Kapitalgesellschaft einerseits, Personengesellschaft andererseits, ganz unterschiedlich abgebildet. Und da müssen wir eben feststellen, dass da die transparente Besteuerung der Personengesellschaften ganz klar im Nachteil ist gegenüber der Besteuerung der Kapitalgesellschaften. Das heißt, bis zu diesem Punkt müssen wir sehen, dass die positiven Aspekte der Personengesellschaft, die wir bisher gehört haben im Gesellschaftsrecht, dass die jetzt treffen auf eher negative Aspekte bei der laufenden Besteuerung. Und da müssen wir sehen, welche Instrumente bietet da das Steuerrecht, um da gegebenenfalls ein Stück weit nachschärfen zu können und diese Besteuerungsnachteile der Personengesellschaft ein Stück weit aufholen zu können. Da hat der Gesetzgeber zwei Instrumente geschaffen. Das ist einmal der ermäßigte Steuersatz für tesorierte Gewinne, der im Einkommensteuerrecht verankert ist, § 34a des Einkommensteuergesetzes, der es erlaubt, nicht entnommene Gewinne bei einer Personengesellschaft, ähnlich wie bei der Kapitalgesellschaft, zunächst einmal mit einem begünstigten Steuersatz zu belasten und erst bei späterer Entnahme dann eine weitere Besteuerung vorzunehmen. Also da wird das System der Kapitalgesellschaftsbesteuerung im Grunde für die Personengesellschaften nachgebildet. Dieser besondere Steuersatz, der ist jetzt auch gesetzlich nochmal strukturell verbessert worden und insoweit bietet das in der Tat die Möglichkeit, dass wir das Besteuerungssystem der Kapitalgesellschaften erreichen können. Also sehr positiver Aspekt. Allerdings müssen wir in der Praxis feststellen, dass diese Besteuerungsmöglichkeit, die wir hier haben bei der Personengesellschaft, dass die äußerst komplex ist und insoweit in der Umsetzung sehr, sehr schwierig ist. Das andere Instrument, das der Gesetzgeber geschaffen hat, um eben dem Umstand Rechnung zu tragen, dass in Deutschland die Personengesellschaften eigentlich die dominierende Rechtsform sind, aber sie steuerlich eben eigentlich im klaren Nachteil sind. Das andere Instrument ist die Möglichkeit, die seit 2024 besteht, dass die Personengesellschaften für steuerliche Zwecke optieren können, dahingehend, dass sie wie eine Kapitalgesellschaft besteuert werden. So, und das ist in der Tat ein ganz, ganz interessantes Instrument, weil das bedeutet in der Praxis, dass die Personengesellschaft rechtlich als Personengesellschaft fortbesteht. Alle Aspekte, die wir bisher geschildert haben und die gleich auch noch kommen werden, alle Aspekte der Personengesellschaft, alle Vorteile der Personengesellschaft und Gesellschaftsrecht und so weiter, die bleiben ihm vollständig erhalten. Aber für steuerliche Zwecke geht diese Personengesellschaft in vollem Umfang in die Besteuerung der Kapitalgesellschaften hinein. Das heißt, diese Personengesellschaft wird dann nach dem Trennungsprinzip der Kapitalgesellschaft besteuert, unterliegt selber der Gewerbesteuer und der Körperschaftsteuer. Und nur dann, wenn diese Gewinne ausgeschüttet werden, auf die Gesellschafter fällt eine weitere Besteuerung auf Ebene der Gesellschafter an. Und das ist in der Tat ein ganz interessantes Instrument, um das eben einzusetzen, um insoweit die außersteuerlichen Vorteile der Personengesellschaft zu kombinieren mit der günstigen laufenden Besteuerung der Kapitalgesellschaften. Und das ist insbesondere deshalb auch ein Instrument, weil das kommt vom Besteuerungssystem, eigentlich der Art und Weise, wie Familienunternehmen heute aufgesetzt sind, sehr viel näher als die transparente Mitunternehmerbesteuerung. Einfach deshalb, weil dieses Körperschaftsteuersystem sorgt für eine sorgfältige Trennung zwischen Unternehmensebene einerseits und Gesellschafterebene andererseits. Und das ist in der Tat auch das, wie Familienunternehmen heute geführt werden. Der unternehmerische Bereich wird selbstständig geführt unter Berücksichtigung der langfristigen Interessen der Gesellschaft, aber wird selbstständig geführt. Und das wird auch dann abgebildet, wenn wir dann in diesem Fall optieren zur Körperschaftsbesteuerung. Dann haben wir eine selbstständige Besteuerungsebene und wir haben kein Durchgreifen aller Besteuerungsaspekte des unternehmerischen Bereichs auf die Gesellschafterebene, was wir bei der transparenten Mitunternehmerbesteuerung haben. Also hier sehen wir, hier bietet unser Steuerrecht Optionen, Möglichkeiten, um hier die Vorteile des Gesellschaftsrechts weiterhin nutzen zu können und weiterhin in der Personengesellschaft zu bleiben und aber steuerlich eine sehr günstige Situation erreichen zu können.
Ja, Joachim, so, jetzt haben wir einmal uns mit dem Thema ideale Rechtsform im Hinblick auf das Thema Governance, das heißt so das Verhältnis der Gesellschafter untereinander, beschäftigt. Wir haben über das Thema, was ist die geeignete Rechtsform aus der steuerlichen Brille, gesprochen. So, da gibt es noch zwei wichtige Punkte. Den einen würde ich jetzt gerne übernehmen, nämlich das Thema unternehmerische Mitbestimmung. Ein, glaube ich, sehr, sehr großes Thema im Bereich der Familienunternehmen. Da macht es, glaube ich, Sinn, einfach mal ein bisschen tiefer einzusteigen, um da auch alle mitzunehmen. Fangen wir mal mit der Kapitalgesellschaft an. Unternehmen der Rechtsform der Kapitalgesellschaft unterliegen in Deutschland eben den Regelungen zur unternehmerischen Mitbestimmung. Im Grundsatz immer nur die Rechtsform der Kapitalgesellschaft. Da gibt es zwei wesentliche Regelungen. Das eine ist das sogenannte dritte Beteiligungsgesetz, welches ab einer Beschäftigungszahl von 500 Mitarbeitern zur Anwendung kommt. Sowie darüber hinaus, dass bei einer Beschäftigtenzahl von 2000 Mitarbeitern geltende Mitbestimmungsgesetz. Ich glaube, das, was immer den meisten immer so vor Augen schwirrt, wenn man über Mitbestimmung spricht, das ist das Mitbestimmungsgesetz. Aber nicht zu vergessen ist das Drittelbeteiligungsgesetz. Und damit fange ich jetzt auch mal an. Das Drittelbeteiligungsgesetz sieht nämlich vor, dass nur bezogen auf die Kapitalgesellschaft selber ab einer Mitarbeiterzahl von 500 Mitarbeitern ein Aufsichtsrat einzusetzen ist. Und der Aufsichtsrat, so wie das Gesetz sorgt, ist ein Drittelbeteiligungsgesetz. Das heißt, es muss einen Arbeitnehmer oder einen Vertreter aus der Arbeitnehmerschaft geben. Das heißt, wir haben am Ende einen Aufsichtsrat von drei, aber mindestens einen aus der Arbeitnehmerschaft. So, und dann kommen wir zu dem großen oder schon etwas bedeutenderen Mitbestimmungsgesetz bei 2000 Mitarbeitern. Hier ist dann eben schon Voraussetzung, dass ich eine paritätische Besetzung mit Arbeitnehmervertretern habe. Darüber hinaus ist hier auch dann zu beachten, dass dann hier auch gegebenenfalls ein Vertreter aus dem Betriebsrat mit dabei sein darf oder sein muss. Ja, das ist dann schon eine etwas größere Herausforderung und beschäftigen uns daher eben noch mal ein bisschen intensiver mit dem Mitbestimmungsgesetz und springen dann hier mal auf die Personengesellschaft. Nämlich, wir haben jetzt hier einführend gehört, Eigentlich müssen sich nur Kapitalgesellschaften Sorgen bei der Mitbestimmung machen. Dem ist nicht ganz so. Nämlich so, Personengesellschaften finden grundsätzlich aufgrund der Rechtsform die Mitbestimmungsregelung keine Anwendung, weil beide Gesetze sprechen immer nur von der Kapitalgesellschaft. So, jetzt müssen wir mal schauen. Die vorherrschende Rechtsform oder die vorherrschende Personengesellschaft ist als GmbH und Co. KG strukturiert. So, das heißt, wir haben auch hier eine Kapitalgesellschaft, auch wenn sie eben nur den komplementär repräsentiert und die GmbH in der Regel keine Beteiligung an der GmbH und Co. KG hat, sondern eben nur die Komplementärrechte wahrnimmt oder in die Komplementärstellung einrückt. Aber in dem Zusammenhang ist dann eben etwas tiefer in das Mitbestimmungsgesetz hineinzuschauen. Und da müssen wir eben den Paragraph 5 des Mitbestimmungsgesetzes beachten. In dem Paragraph 5 des Mitbestimmungsrechts ist nämlich eine sogenannte Konzernregel verankert. Diese Konzernregel führt in ihrer Konsequenz dazu, dass im Falle einer GmbH und Co. KG, welche über 2000 Beschäftigte hat, wir trotzdem zu einer Anwendung des Mitbestimmungs oder dass wir da nicht trotzdem, sondern dass wir auch hier ganz konkret zur Anwendung des Mitbestimmungsgesetzes kommen, nämlich deswegen, weil die 2000 Mitarbeiter über die Konzernregel im § 5 Mitbestimmungsgesetz der GmbH zugerechnet wird und wir dann eben diese kritische Beschäftigtenzahl überschreiten, auch obwohl wir eigentlich als eigentliche Rechtsform eine Personengesellschaft haben. Und insofern kommt auch im Personengesellschaftskonzern ist auch die Anwendung des Mitbestimmungsgesetzes denkbar. So, schauen wir uns das ein bisschen weiter an. Kann man da was tun oder was sieht man da häufig nun in der Praxis? Ja, unser Hintergrund dieses Podcasts ist ja auch, aus der Praxis zu berichten und Hinweise zu geben, wie man vielleicht mit bestimmten Themen umgehen kann. Und hier sehen wir zwei Lösungen in der Praxis, die bewährt sind. Das eine ist, dass man eben tatsächlich beide Modelle arbeiten damit, dass der komplementär die GmbH ausgetauscht wird. In der einen Überlegung setzt man auf eine ausländische Kapitalgesellschaft als komplementär. Wir haben das sicherlich schon mal gesehen. Die sogenannte BV und Co. KG. Hier haben wir dann eben eine holländische BV, die vergleichbar ist der deutschen GmbH, die dann die Stellung des Komplementärs übernimmt. Man sieht aber auch schon mal, dass an die Stelle der deutschen GmbH eine österreichische GmbH tritt oder eine Liechtensteiner, damit das dann nicht so ganz offenkundig wird, dass hier der Komplementär ausgetauscht wird. Das, was wir aus unserer Erfahrung aktuell empfehlen würden, wäre jetzt hier eher auf die SE zu setzen. Auch das sieht man, glaube ich, immer mehr auch in der Praxis. Und ich glaube, das ist auch das Gebot der Stunde. Hier gibt es ein klares Regelwerk. Man muss nicht sich mit einem ausländischen Gesellschaftsrecht auseinandersetzen, sondern für die SE gilt, auch wenn es eine europäische Rechtsform ist, im Grundsatz der Verweis auf das deutsche Aktiengesetz. Das heißt, wir bewegen uns in einem deutschen, wir bewegen uns im deutschen Rechtsraum und die SE, kommen wir gleich nochmal ein bisschen im Detail dazu, bietet eben die Möglichkeit, die Mitbestimmung zu begrenzen oder eben so entsprechend für das Unternehmen anzupassen, dass sie für das Unternehmen praktikabel ist. Nämlich, was bedeutet nämlich die SE im Rahmen der Mitbestimmung? Die SE Europäische Regelung sieht grundsätzlich vor, dass die Mitbestimmung ausgesetzt wird, sondern sie sieht eine sogenannte Verhandlungslösung vor. Die Verhandlungslösung ist deswegen geboten, weil man ja der Rechtsform, nämlich der europäischen Überlegung Rechnung tragen muss. Man kann jetzt hier nicht einfach auf diese europäische Rechtsnorm einfach nationale Regelungen überstülpen, sondern die Idee ist eben, jedem Nationalstaat die Möglichkeit über diese Verhandlungslösung zu geben, dass es eben eine Mitbestimmungsregelung für das Unternehmen gibt, die den üblichen Mitbestimmungsregeln des Landes entsprechen. Deswegen diese Verhandlungslösungen. Und über diese Verhandlungslösung besteht eben aber auch die Möglichkeit, entweder eine Mitbestimmung, so wie sie bisher besteht, in seiner Form, man spricht auch von einzufrieren, oder gegebenenfalls sogar einen Konsens zu finden, dass man auf weitere oder verschiedene Aspekte der unternehmerischen Mitbestimmung verzichtet, sodass unsere Beobachtung aus der Praxis heraus und auch unsere Empfehlung für die Praxis ist tatsächlich, sich mit dem Thema der SE als Rechtsform für die Familiengesellschaften intensiver auseinanderzusetzen. Wir haben eben noch angesprochen die beiden Rechtsformen, einmal die der KGaA. Auch diese Rechtsform bietet im Vergleich zu der reinen Kapitalgesellschaften der GmbH oder der Aktiengesellschaft Vorteile im Hinblick auf die unternehmerische Mitbestimmung. Gleiches gilt auch für die Stiftungs-KKG. Das sind aber, wie gesagt, sehr spezielle Fälle, sodass wir sagen würden, wir würden uns das hier etwas aussparen. Aber im Einzelfall macht das tatsächlich Sinn, sich das auch etwas näher anzuschauen. Wir würden aber gerne jetzt noch auf einen letzten Aspekt bei den Familienunternehmen schauen. Das ist nämlich das Thema Jahresabschlusspublizität. Und hier würde ich dann gerne nochmal meinen Kollegen, den Joachim Schiffers, übergeben.
Ja, das ist in der Tat ein weiterer ganz wesentlicher Aspekt bei der Entscheidung für die Familienholding, beziehungsweise wie wir die Familienholding ausgestalten. Die Jahresabschlusspublizität. Was bedeutet das? Im Grundsatz bedeutet das die Offenlegung des Rechenwerkes, also des gesamten Zahlenwerkes. Verankert ist die Jahresabschlusspublizität insbesondere im Handelsgesetzbuch und im Grundsatz ist diese dort verankert für alle Kapitalgesellschaften, aber auch für alle Personengesellschaften, bei denen keine natürliche Person vollhafter ist. So, das heißt, wir haben da eine umfassende Jahresabschlusspublizität und diese ist in aller Regel bei Familienunternehmen nicht gewünscht. Das heißt, wir müssen hier überlegen, welche Strategien können wir anwenden, um die Jahresabschlusspublizität im besten Fall ganz zu vermeiden oder zumindest deren Wirkung zu vermindern. Und da müssen wir insoweit auch bedenken, dass die Errichtung einer Holding im Grundsatz im ersten Schritt ein Stück weit kontraproduktiv ist bei diesem Ziel. Denn wenn wir eine solche Holding errichten, dann fassen wir die Unternehmen im Grundsatz zusammen und das begründet vielfach die Pflicht, einen Konzernabschluss auf Ebene der Holding aufzustellen, der dann eben auch der Jahresabschlusspublizität unterliegt. Das heißt, hier müssen wir jetzt versuchen, Instrumente einzusetzen, um insoweit die Jahresabschlusspublizität im besten Fall ganz zu vermeiden oder eben zu vermindern. Und da sehen wir, dass wenn wir in der Kapitalgesellschaft unterwegs sind, wir im Grundsatz keine Instrumente zur Verfügung haben, um diesem Ziel näher zu kommen. Dagegen, wenn wir die Personengesellschaft wählen als operative Einheit beziehungsweise als Holding-Einheit, dann haben wir verschiedene Instrumente, die wir hier wählen können, um hier zielführend agieren zu können. Wir können im besten Fall auf einer hohen Ebene, dort wo die Haftungsrisiken begrenzter sind, eine natürliche Person als persönlich haftenden Gesellschafter einsetzen. Das würde bedeuten, dass wir dort die Jahresabschlusspublizität nach dem HGB komplett vermeiden. Wir wären gegebenenfalls dann im Publizitätsgesetz, das aber deutlich verminderte Publizitätspflichten für diesen Fall vorsieht, insbesondere keine Veröffentlichung der Gewinn- und Verlustrechnung, was ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist bei solchen Strukturen. Und der andere Aspekt ist, dass wir gegebenenfalls arbeiten können mit der Veröffentlichung eines Konzernabschlusses, der es ermöglicht, verschiedene Aktivitäten zusammenzufassen und insoweit die einzelnen Ertragssituationen der einzelnen Bereiche nicht mehr zeigen zu müssen. Und das ist in der Tat ein Instrument, was wir gezielt einsetzen können, um insoweit die Publizität steuern zu können. Und da müssen wir dann separat schauen, wie können wir auf den einzelnen Ebenen dann steuern, wo der entsprechende Konzern endet, wo der entsprechende Konzern beginnt, der die Publizität auslöst. Da haben wir Instrumente, die ansetzen bei den Fragen insbesondere der Stimmrechte, die uns das ermöglichen. Und eine weitere Möglichkeit, die wir in der Praxis oftmals einsetzen, dass man bestimmte Bereiche in eine separate Gesellschaft verlagert und damit auch bestimmte Gewinne insoweit in eine separate Gesellschaft verlagert, die man so aufhängt in diesen Familienkonzern, in Anführungsstrichen, dass er eben aus der Jahresabschlusspublizität herausfällt. Das heißt, was sehen wir hier bei diesem wichtigen Punkt der Jahresabschlusspublizität, der jedenfalls aus Sicht der Familienunternehmen sehr wichtiger Punkt ist, dass wir hier, wenn wir mit den Personengesellschaften agieren, sehr viel mehr Freiheiten haben, sehr viel mehr Gestaltungsmöglichkeiten haben als bei den Kapitalgesellschaften. Auch da sehen wir wieder einen kleinen oder manchmal auch sehr entscheidenden Vorteil für die Personengesellschaft, der sich so in das Gesamtgefüge insoweit auch einstellt. Auch das ist ein Punkt, den muss man sehr individuell lösen. Da muss man sehr genau auf die jeweilige Struktur schauen. Und das können wir an dieser Stelle jetzt nicht vertieft behandeln. Da müsste man sich verschiedene Strukturen anschauen. Aber das so als Idee, dass man das auf jeden Fall eben mitbedenkt. Und das ist generell eben auch so eine Botschaft, wenn man ein solches Familienholding aufsetzt. Das darf nicht aus einem einzelnen Aspekt heraus gedacht werden, aus einem steuerlichen Aspekt oder aus einem anderen einzelnen Aspekt, sondern da braucht man eine Gesamtschau auf dieses Gebilde. Das ist insoweit ganz wichtig. Ich glaube, das hat das auch gezeigt, dass wir da verschiedene Aspekte haben, die auch verschieden wirken können. Das ist, glaube ich, so auch eine ganz wichtige Botschaft, die wir da haben.
Joachim, vielen, vielen Dank. Ja, jetzt sind wir am Schluss unseres Podcasts anbelangt. Ich sage schon mal einmal vielen Dank an dich, lieber Joachim. Ich sage noch mal vielen Dank auch an die Zuhörer. Vielleicht als kleine Zusammenfassung, wenn Sie erlauben. Es sind vielfältige Aspekte bei der Strukturierung eines Familienunternehmens unter dem Dach einer Familienholding zu beachten. Ich hoffe, wir haben Ihnen mit dem heutigen Podcast einen ersten Einstieg ermöglicht. Für uns sind eben diese vier Säulen maßgebend. Das ist das Thema Rechtsform im Hinblick auf die Governance, also das Verhältnis der Gesellschafter untereinander, das Thema Besteuerung, das Thema Mitbestimmung, das Thema Jahresabschluss, Publizität. Zielsetzung heute für uns war es, Ihnen, wie gesagt, einen ersten Einblick zu geben. Wahrscheinlich macht es Sinn, dass wir zu dem einen oder anderen Thema dann doch nochmal etwas vertieft in einem nächsten Podcast uns wiederhören. Auch dann würden wir uns sehr freuen. Ich sage, wie gesagt, noch einmal vielen Dank. Noch einmal an dich, Joachim. Mehr zu diesem Thema haben wir wie immer in den Shownotes hinterlegt. Ja, vielen Dank. Bis bald.
Ja, auch ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören. Vielen Dank.